Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch steht in Lukas 10, Vers 16. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am kommenden Sonntag findet wieder ein gemeinsamer Gottesdienst des Nachbarschaftsraumes statt, um 11 Uhr in der Evangelischen Kirche in Rennerod. Also alle Kirchengemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Rennerod kommen da zusammen. Und es gibt auch anschließend wieder ein gemeinsames Pizzaessen. Dazu ganz herzliche Einladung. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt und die Kollekte am kommenden Sonntag für die Einzelfallhilfen der regionalen diakonischen Werke. Am Freitag trifft sich der Bibelgesprächskreis um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Rabenscheid. Am nächsten Wochenende gibt es noch etwas Besonderes. Da ist nämlich ganz in unserer Nähe das Kreisposaunenfest des CVJM Siegerland. Am Siegerlandflughafen am Samstag um 19 Uhr gibt es ein Konzert mit, trotz Brille muss ich ein bisschen genauer hingucken, mit Junior Brass und Piane Forte, also ein Bläserkonzert. Herzliche Einladung dazu und ganz besonders herzliche Einladung für den Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Da gibt es die Festfeier mit der Präses des CVJM Westbundes und mit ganz vielen Bläsern aus dem Siegerland und aus Liebenscheid und von der Neukirch, also aus unseren Gemeinden. Da sind auch einige dabei und ich denke, das wird wirklich ein Erlebnis da. Ich nehme an, Axel, Hunderte von Bläsern wahrscheinlich, oder? 150 bestimmt, ja. Vielleicht sogar 200. Also das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Eine ganz herzliche Einladung dazu. Wir singen, hier vorne gibt es auch Flyer dazu, hier diese, die liegen hier vorne aus. Wir singen das Lied 136, 1 bis 3 und 7, O komm, du Geist der Wahrheit.
Thank you.
Lass uns den Psalm 34 aus dem Gesangbuch, die Nummer 718, im Wechsel sprechen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen baden und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns vor Gott treten und miteinander unser Versagen eingestehen. Wie oft haben wir unsere Tage verbracht, ohne Gott zu ehren? Wie oft haben wir mit unseren Nächsten gelebt, ohne sie zu lieben? Wie oft haben wir Gaben in Empfang genommen, ohne sie weiterzugeben? So bekennen wir, dass wir schuldig geworden sind und bitten Gott um seine Gnade. Herr, erbarme dich. So spricht der Herr, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Gott des Lebens, durch Menschen, die du berufen hast, erfahren wir deinen Willen. Öffne unsere Herzen, damit wir dein Wort hören, dass du durch sie zu uns sprichst. Öffne unsere Augen, damit wir den Weg erkennen, den andere vor uns gegangen sind und der uns zum ewigen Leben führt. durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Ich lese das Evangelium für den ersten Sonntag nach Trinitatis aus Johannes 5, Abvers 39. Jesus sagt: Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an. Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die ihr von dem Alleinigen, die von dem Alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der, der euch verklagt, das ist Mose, auf den ihr selbst hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Ich lade ein, dass wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns das Lied 241 singen, die Strophen 1 und 2 und 7 und 8. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Text steht in Jeremia 23, Abvers 16. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er seine Worte gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel, von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Herr, manchmal fällt es uns schwer, auf dein Wort zu hören und es recht zu verstehen. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass du unsere Herzen auftust und dass wir das hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Predigttext geht es um wahre und falsche Propheten vor 2500 Jahren. Was geht uns das an? Damals gab es eine besondere Situation, da gab es Propheten, die haben gesagt, obwohl im Volk Israel damals wirklich einiges drunter und drüber ging, da wurden Gesetze nicht gehalten, die Reichen haben sich genommen, was sie wollten, die Armen wurden unterdrückt, vor Gericht galt das Recht des Stärkeren und Reicheren. Und doch gab es da Propheten, die gesagt haben: Och, Leute, alles nicht so schlimm, alles gut, Gott ist zwar vielleicht mal ein bisschen zornig, aber so schlimm wird es schon nicht werden, der hat euch schon lieb und es ist alles gut. Und Jeremia hat gesagt: Um Gottes Willen, ihr habt doch keine Ahnung. Ihr wisst überhaupt nicht, wie zornig Gott darüber ist, was ihr hier veranstaltet. Und für ihn war es ganz klar und einfach. Die Propheten, die Heil verkünden, die gesagt haben, alles nicht so schlimm, wird schon alles werden, das sind falsche Propheten. Und doch, was interessiert uns das heute? Das ist 2500 Jahre her, wir haben eine ganz andere Situation. Ist es wirklich so? Ich habe mal überlegt, was passiert, wenn wir für das Wort Prophet Experte einsetzen. Wahre Experten und falsche Experten. Dann kommt vielleicht doch das eine oder andere in Gang. Diese Auseinandersetzung hatten wir spätestens in der Corona-Zeit. Welche Experten hatten damals recht? Es wird ja heute wieder darüber diskutiert. Musste man so viele Masken bestellen? War das alles richtig? Wie ist das alles abgelaufen damals? Da wird immer noch überlegt und geschaut, wie kann man es in Zukunft besser machen. Oder denken wir an den Klimawandel. Da ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Ich glaube, 98% oder 99% aller Experten weltweit sagen, ja, es gibt den menschengemachten Klimawandel. Und trotzdem gibt es Menschen, die hören auf den einen oder anderen, der was anderes sagt. Wer ist ein guter Experte für uns? Wie ist es, wenn es um schwierige Dinge geht? Wenn es darum geht, was ein Arzt uns zu raten hat, als unser Gesundheitsexperte. Wenn es um eine schwere Erkrankung geht, können wir uns auf ihn verlassen? Brauchen wir vielleicht eine zweite Meinung? Ist es wirklich ein echter Experte? Diese Frage ist schon wichtig und bedrängend. Und hier im Predigtext geht es noch um etwas ganz anderes. Da geht es darum, wer ist denn der rechte Experte für Gottes Wort? Wer ist der Experte für Glauben? Wer weiß Bescheid? Am liebsten würde ich mal fragen, mal die Hand hoch, wer ganz genau weiß, was Gott von uns will und was das Richtige im Glauben ist. Aber ich vermute mal, es wird sich keiner trauen, oder? Und das ist auch richtig so. Wer kann das schon wissen? So wie Jeremia damals eindeutig gewusst hat, was Sache ist, das ist wohl sehr außergewöhnlich. Auf wen hören wir, wenn es um Glaubensdinge geht? Wer kann uns raten? Wer ist der Experte für Glauben, für Gottes Wort? Da würden jetzt vielleicht manche sagen, ja, der Pfarrer. Ja gut, der Pfarrer hat das studiert, aber ob das, was ich hier heute in der Predigt sage, ob das richtig ist? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich kann doch auch Fehler machen. Ich kann mich auch irren, wie jeder andere auch. Woher wissen wir, was Gott von uns will? Woher kennen wir Gottes Wort und das, was es uns zu sagen hat? Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Was ist Gottes Wort? Als allererstes fällt uns da sicherlich ein, ja doch, die Bibel. Die Bibel ist doch Gottes Wort. Aber ist das so einfach? Ist das so klar? Sagt die Bibel was dazu, wie wir uns heute in Corona-Zeiten verhalten sollen? Oder sagt die Bibel was dazu, was wir gegen den Klimawandel tun sollen? Oder sagt die Bibel was dazu, wie vernünftig wir Auto fahren? Oder wie intensiv wir uns in der Schule bemühen müssen? Oder was wir am Arbeitsplatz alles aushalten müssen? So konkret sagt die Bibel uns nicht, was wir zu tun haben. Da gibt es noch ein weiteres Wort Gottes. Martin Luther redet von der Viva Vox Evangelii, der lebendigen Stimme des Evangeliums. Was ist das? Das ist zum Beispiel die Predigt. Aber das ist auch, wenn wir als Christinnen und Christen miteinander reden, zum Beispiel im Bibelkreis die Woche. Oder einfach auch so, wenn wir uns über Glaubensdinge unterhalten, wenn wir uns darüber unterhalten, was richtig ist, wenn der Kirchenvorstand über den richtigen Weg streitet und diskutiert und schaut, wenn jemand, der eine Frage hat, der Rat sucht, von einem anderen Mitgläubigen einen Rat bekommt oder wo man drüber sprechen kann. Also das Wort Gottes, was uns tatsächlich als Wort eines anderen Menschen begegnet. Auch das ist uns klar. Ist nicht immer eindeutig. Wer hat jetzt recht? Es gibt ja auch so viele verschiedene Meinungen. Und wahrscheinlich wird der eine oder andere jetzt erstmal zusammenzucken, wenn ich Folgendes sage. Die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Die Predigt und das Gespräch unter Christen ist nicht das wahre Wort Gottes. Was ist das wahre Wort Gottes? Das ist Jesus Christus. Das sagt die Bibel, gerade das Johannesevangelium, uns ganz eindeutig. Das eigentliche Wort Gottes, ein für alle Mal, was er ein für alle Mal geredet hat, das ist sein Sohn, der zu uns auf die Welt gekommen ist. Das ist sein Sohn, Jesus Christus, der uns gelehrt hat, wer Gott wirklich ist, der Vater im Himmel. Das ist das wahre Wort Gottes, Jesus Christus, der uns gelehrt hat, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst und Gott über alle Dinge. Das ist auch das, was Luther sozusagen als Kritik an der Bibel hatte, Kritik im Sinne von Unterscheidung, nicht im Sinne von Ablehnen oder Abwerten. Luther sagt, was Christum treibt, das, was uns Jesus nahe bringt, das, was uns etwas über Jesus sagt, das ist das, woran wir die Bibel oder womit wir die Bibel lesen müssen. Und das ist auch das Entscheidende, wenn wir das lebendige Wort der Predigt oder des Gesprächs beurteilen. Gott redet menschlich mit uns. Gott redet zu uns durch Pfarrer und Pfarrerinnen, Prediger, auch durch die Musik, durch Lieder, durch Menschen, die uns raten, die mit uns auf dem Weg sind. Gott redet zu uns durch den menschgewordenen Sohn Gottes. Gott redet menschlich mit uns. Das ist wunderbar, weil wir ihn so verstehen können. Aber es hat auch seine Probleme. Nämlich, wie entscheiden wir, was denn nun wirklich richtig ist? Martin Luther und die Reformation hatte noch eine andere sehr wichtige, anderes sehr wichtiges Kriterium, nämlich den Verstand und das Gewissen. Das Gewissen war bei Martin Luther ganz wichtig. Was sagt dir dein Gewissen? Was ist richtig? Hörst du wirklich auf dein Gewissen oder unterdrückst es? Tun wir dann auch das, was uns das Gewissen sagt? Was ist richtig und wie können wir das erkennen? Prüfen der Worte und prüfen des Gewissens. Martin Niemöller hat es mal ein bisschen anders ausgedrückt, nämlich als Frage formuliert, woran man entscheiden kann, was richtig ist. Nämlich, was würde Jesus dazu sagen? Und da sind wir wieder bei dem Mensch gewordenen Wort Gottes, Jesus Christus. Wenn wir in diesen Predigtext noch mal ein bisschen genauer reingucken, dann fällt vielleicht ein Satz ganz besonders auf. Da sagt Gott, bin ich nur ein naher Gott? Wir würden sagen, ja klar, Gott ist nah. Gott ist uns doch nah, oder? Gott ist doch für uns da jeden Tag. Gott führt uns doch durch das Leben. Gott liebt uns doch. Gott sendet uns seinen Heiligen Geist, damit wir ein gutes Leben haben können. Gott ist uns nahe, ja. Und dann sagt Gott weiter, oder bin ich nicht auch ein Gott, der ferne sein kann? Gott fern? Wie kann Gott fern sein? Das sind zwei Seiten einer Medaille sozusagen. Das ist Zuspruch und Anspruch. Gott ist uns nah, ja, das stimmt. Das dürfen wir uns zusprechen lassen, das dürfen wir glauben, das dürfen wir leben. Aber Gott hat auch einen Anspruch an uns. Und wenn wir dem nicht gerecht werden, dann kann er auch schon mal ferne sein. Sein Anspruch an uns ist, dass wir auch dem Glauben gemäß leben. Aber wie können wir das entscheiden? Wie können wir das erkennen, was richtig ist? Ich sage mal ein Beispiel. In der Bibel, also in Gottes geschriebenem Wort, ist es eindeutig Gottes Wille, dass wir den Feiertag, den Sonntag, heiligen sollen. Aber was heißt das für uns? Die, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen und so richtig dabei sind im Glauben, die wissen sofort, was Sache ist. Ja, sonntags morgens in die Kirche gehen, das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ganz wichtig. Und am Sonntag darf nicht gearbeitet werden, das ist auch ganz wichtig. Aber jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Ist das wirklich so eindeutig? Es fängt doch schon damit an, dass in der Bibel der siebte Tag der Sabbat ist. Also der heilige Tag der Juden. Heute für uns der Samstag. Wie können wir als Christen überhaupt behaupten, wir folgen der Bibel, dem Gebot Gottes, wenn wir nicht den Samstag heiligen, sondern den Sonntag? Wie sind wir darauf gekommen? Wer hat uns das Recht dazu gegeben, das einfach zu ändern? Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung, deswegen ist er für uns besonders wichtig.
Aber in der Bibel wird geboten, den Samstag zu heiligen, den Sabbat. Ist es nicht viel mehr wichtig, dass wir den Sinn des Wortes Gottes verstehen? Dass wir darauf achten, was Gott damit wollte, was für Gott wichtig war? Und da sind wir dann schon wieder näher, dann können wir auch sagen, der Sonntag ist okay. Weil wir da Jesus feiern, seine Auferstehung. Weil wir am Sonntag daran denken, hoffentlich tun wir das, dass das die Begründung unseres Glaubens ist. Die Auferstehung am Ostermorgen, am Ostersonntagmorgen. Aber der Sabbat wurde von Gott bei der Schöpfung eingeführt, auch weil er sich ausruhen wollte und das ein Vorbild für uns ist. Wir haben ein Recht darauf, einen Tag zu haben, an dem wir uns ausruhen können. Einen Tag zu haben, der frei ist. Da sind wir uns bis heute als Kirche mit den Gewerkschaften einig. Aber auch da, wenn wir mal genauer hingucken, was ist denn mit den Millionen Menschen, die gerade jetzt, in dem Moment, wo wir hier sitzen, arbeiten müssen? Die Polizisten, die Ärzte, die Krankenschwestern im Krankenhaus, die Altenpfleger, die Feuerwehrleute, die Verkäuferinnen und Verkäufer, die Menschen in Fabriken, wo man Maschinen nicht einfach mal für einen Tag abschalten kann. Was ist denn mit den Menschen? Verstoßen die heute alle gegen dieses Gebot Gottes? Wenn man es nicht Buchstaben nachnimmt, dann wohl schon. Wichtig ist zu gucken, was ist für mich heute richtig. Und auch die Menschen, die heute arbeiten müssen, die können sich andere Tage nehmen, wo sie frei haben und auch Zeit für Gott hätten, wenn sie das denn möchten. Was tun wir am Sonntag? Sind die, die heute Morgen nicht im Gottesdienst sitzen und nicht arbeiten müssen, sondern grillen oder draußen in der Sonne sitzen, sind das alles Menschen, die gegen Gottes Gebot verstoßen? Wie ist das? Darf man am Sonntag Wäsche aufhängen? Sagt keiner was. Okay, ich sage mal ein anderes Beispiel. Ich habe einmal, ich glaube wirklich, ich bin mir nicht hundertprozentig, ich will die Hand nicht für mich selber ins Feuer legen, aber ich habe einmal, soweit ich weiß, ein einziges Mal in meinem Leben am Sonntagmorgen Auto gewaschen. Da wohnte ich schon in Liebenscheid. Kann sich bestimmt noch welche daran erinnern. Das ging nämlich wie ein Lauffeuer durchs ganze Dorf. Der Pender wäscht doch sonnig moiert Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Es hat sich keiner Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb, weil es damit zusammenhing, dass ich für jemand anderen was machen musste da, weil am Montag da ein Termin war, wo das Auto übergeben werden musste und. Das ist ein einziges Mal gewesen. Bin ich deswegen jetzt der Hölle verfallen, weil ich gegen Gottes Gebot verstoßen habe? Oder habe ich vielleicht dadurch ein anderes Gebot erfüllt, nämlich meinem Nächsten zu helfen? Was ist richtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch falsch, dass ich das gemacht habe. Vielleicht hätte ich sagen müssen, nee, das machen wir dann halt am Montagmorgen um 6 Uhr. Auch egal. Aber was sollen wir tun? Was ist richtig? Ich sage noch ein anderes Beispiel. Das heute Morgen, als meine Frau war mit in Rabenscheid und die saß so direkt vorne vor mir und da fiel mir das ein. Meine Frau ist ein Riesengartenfan. Das ist ihr großes Hobby. Sie hat aber unter der Woche so gut wie keine Zeit dafür. Sie muss arbeiten gehen, sie muss ihre Mutter pflegen und. Ist das ein Verstoß gegen das Sonntagsgebot oder ist es vielleicht sogar eine Erfüllung des Sonntagsgebots, wenn sie ausgerechnet am Sonntag in den Garten geht und das tut, wo sie wirklich bei entspannen kann, wo sie wirklich Freude dran hat und wo sie vielleicht auch sich selbst Gott nahe fühlt? Wie sollen wir das beurteilen? Wer von uns ist der wahre Prophet, der wahre Experte für Gottes Wille, dass wir genau sagen können, das, was du machst, ist richtig und das, was du machst, ist falsch. Ich glaube, das kann keiner von uns. Aber wie können wir dann damit umgehen? Der Punkt ist, glaube ich, immer und überall, wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen. Jeder muss für sich selbst mit seiner Erkenntnis des geschriebenen Wortes Gottes, der Bibel, mit der Prüfung seines eigenen Gewissens Und wenn er sich nicht ganz sicher ist, im Gespräch mit den anderen, mit den Mitchristen, mit Brüdern und Schwestern im Glauben, versuchen zu erkennen, was ist für mich richtig. Was will Gott von mir? Gott stellt uns an unterschiedliche Plätze. Wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Und es kann nur jeder für sich selbst entscheiden, was ist richtig. Aber wir müssen uns auch diese Frage stellen. Das ist wieder der Anspruch. Das ist der Anspruch des Gottes, der auch fern sein kann. Einfach nur sagen, ach, ich habe da jetzt Lust zu, das ist jetzt so, ist die eine Sache. Die andere Sache ist wirklich zu prüfen und zu überlegen, wie es sieht mein Weg im Leben aus? Wie kann ich Gottes Willen folgen? Zusammenfassend könnten wir sagen, wie erkennen wir, dass Gottes Wort geredet wird, dass Gottes Wort uns gesagt wird? Indem wir es prüfen. Prüfet alles und das Beste behaltet. Im ehrlichen Schauen auf Gott, im Gebet, im Lesen in der Bibel, im Hören auf unser Gewissen und im Hören und im Gespräch mit den Schwestern und Brüdern im Glauben. Und letztlich, das steht über allem, letztlich im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist mit uns ist und uns den rechten Weg zeigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich denke immer so, das Wort Gottes und die Liebe Gottes ist wie ein Stein. Ein Stein, der ins Wasser fällt und ganz große Kreise zieht. Und wir haben dieses Lied, ins Wasser fällt ein Stein von Manfred Siebert, in unserem Jugendkreis vor 40 Jahren rauf und runter gesungen. Ich konnte es jahrelang nicht mehr hören, aber heute will ich es mit euch singen. Es wäre schön, wenn wir schön gemeinsam singen können. 221, 1 bis 3, ins Wasser fällt ein Stein. Lasst uns beten. Ich möchte schon mal darauf aufmerksam machen, heute Nacht haben die Vereinigten Staaten den Iran bombardiert mit schweren Bomben, um das Atomprogramm zu beenden. Das ist eine Eskalation und es ist überhaupt nicht absehbar, wie das jetzt weitergeht, gerade auch im Blick auf Israel, auf das Volk Gottes.
Es wäre schön, wenn wir auch hier in der Gemeinde regelmäßig für diese Situation und vor allen Dingen für die betroffenen Menschen beten. Du Gott des Friedens, wir kommen zu dir mit unserer Sorge, mit unserer Hilflosigkeit, mit unserer Furcht. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort tröstet, es lässt uns atmen, es gibt uns Hoffnung. Vor dir denken wir an die Menschen in Israel, Palästina, Gaza und im Iran. Vor dir denken wir an die Menschen in der Ukraine. Wir bitten dich für sie in ihrer Angst, für die Kinder, die die Angst der Erwachsenen erleben, deren Zuhause von Drohnen und Bomben zerstört wird, die sich in Bunker flüchten, die hungern, die zu überleben versuchen und niemand hilft. Du Gott des Friedens, ihre Angst macht unsere Herzen schwer. Hülle sie ein in deinen Frieden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort schärft das Gewissen. Es fordert Gerechtigkeit und es verklagt die Gewalttäter. Vor dir denken wir an die Mächtigen dieser Welt. Vor dir denken wir an die, deren tödlicher Hass die Welt vergiftet, die Blut vergießen und Orte des guten Lebens in Ruinen verwandeln. Wir bitten dich für die, die mit ihren Waffen töten, für die Hartherzigen, die Bedenkenlosen und die Korrupten. Wir bitten dich auch für die, die Brücken bauen, die helfen, die Wunden verbinden, die Worte der Versöhnung einüben. Du Gott des Friedens, ihre Beharrlichkeit macht uns dankbar. Hülle sie ein in deinen Frieden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort macht Mut. Es gibt Orientierung. Es hilft den Ratlosen. Vor dir denken wir an die jungen Menschen, die in diesen Tagen Prüfungen ablegen. Wir bitten dich für die, die Altes verlassen müssen und zu Neuem aufbrechen, die eine Wohnung suchen. Wir bitten dich für die Kranken und alle, die sie pflegen, für die, die auf Hilfe angewiesen sind und alle, die ihnen zur Seite stehen. Du Gott des Friedens, ihre Treue macht diese Welt zu einem besseren Ort. Hülle sie ein in deinen Frieden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist wahr. Du bist in unserer Mitte und machst uns frei. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche. Verbinde uns im Glauben an dich, im Vertrauen zueinander und in der Liebe zu unseren Nächsten. Wir bitten dich für deine Gemeinde hier in Liebenscheid und in unserer Nachbarschaft. Du Gott des Friedens, wir und alle, die wir lieben, gehören zu dir. Hülle sie ein in deinen Frieden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir halten einen Moment Stille und bringen vor dich in Gedanken, was uns besonders auf dem Herzen liegt. All das fassen wir zusammen in dem Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns zum Schluss das Lied 611, die Verse 1 bis 2, Harre meine Seele. Ich wünsche allen noch einen schönen, gesegneten, sonnigen Sonntag. Alles Gute und bis wir uns wiedersehen, geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.